Ja, herzlich willkommen zu unserer Telco PEC Vertrieb und Marketing. Wir haben heute zu Gast Dr. Günther Umbach und er wird uns ein Konzept für tragfähige Strategien zeigen, wie man so etwas machen kann, also eine Checkliste. Und wir sind schon ganz gespannt auf deine Ausführungen, lieber Günther.
Ja, danke, liebe Gabi. Ich freue mich natürlich, dass ich hier bei der PEC dabei sein darf. Ich habe das so gedacht, dass ich 10, 15 Minuten spreche. Ich kann jederzeit unterbrochen werden. Ihr könnt mir also jederzeit Fragen stellen. Thema ist Marketing- und Kommunikationsstrategie. Hintergrund ist, ich habe als Zielgruppe typischerweise Marketingmanager, Produktmanager der Arzneimittel- und Medizinprodukteindustrie. Und die fragten mich, sagen Sie mal, Herr Umbach, haben Sie nicht so ein Kochrezept, so ein Strickmuster oder so eine Checkliste, die alle Schritte logisch ineinander vereint, nach der ich vorgehen kann? Und es hat mich mehrere Jahre gebraucht, bis ich so eine Checkliste habe. Und das sind die Marketing-Tipps zum Anpacken. Anpacken sind die Buchstaben, die als Mnemotechnik für die einzelnen Punkte dienen. Also A, die Analyse. Und wenn wir uns überlegen, wie gehen wir vor, um ein Konzept zu entwickeln, um eine tragfähige Strategie zu erarbeiten, ist der erste Punkt immer A, wie Analyse. In der Medizin entspricht das der Diagnose. Man kann hier keine Therapie machen, ohne eine Diagnose vorzustellen. Das heißt, man muss genau die Zielgruppe um das Umfeld erforschen. Konkret sieht das so aus, dass ich mich immer wundere in meiner Arbeit, wie wenig direkten Kontakt manche Marketing-Leute zu ihren Kunden haben. Ich sage dann immer, geht raus, trinkt mit denen Kaffee, lade die zum Abendessen ein. Es gibt nichts, was den direkten Kontakt mit den Kunden ersetzen könnte. Meine Zielgruppe, die sagt dann, dann mache ich Marktforschung, dauert lange, ist teuer. Ich sage immer, geht direkt raus. A wie Analyse. Nächste ist N wie nicht erfüllter Bedarf. Nicht erfüllter Bedarf. Das heißt, das Problem, was die Zielgruppe hat. Man muss genau wissen, was ist überhaupt das Problem der Zielgruppe, damit ich das hinterher lösen kann. Also mit anderen Worten, was bewegt und beschäftigt den Kunden? Was ist dem Kunden wichtig? Worin besteht der Bedarf? Und welches Problem wollen die Kunden gelöst haben? Wenn kein Problembewusstsein da ist, kann ich auch nichts lösen. Und viele Marketingleute sagen, Oma, Sie haben das missverstanden, ich will Umsatz steigern. Sie können nur Umsatz steigern, wenn Sie ein Problem lösen. Und das setzt voraus, dass Sie das Problem kennen. Und bei manchen Kunden braucht man so eine Art Dechiffriergerät, um aus ihren wolkigen Formulieren das tatsächliche Problem zu erkennen. Meistens sind die Probleme bei Marketingleuten mehr Umsatz machen, Zeit besser nutzen oder Ersparnis. Also wenn man das weiß, dann kann man davon ausgehen und die Positionierung erarbeiten. Also P von Anpacken, P für Positionierung oder Profil zeigen oder Position beziehen. Und diese Positionierung, die hat 5 Dimensionen, die spiegelt sich in einer prägnanten Botschaft wider. Die Botschaft ist das, was ich nach draußen vermittle. Und man kann 5 Schritte hier unterscheiden. Das erste ist Aufmerksamkeit. Wie viel Reizen sind wir jeden Tag ausgesetzt? Man schätzt zwischen 2000 und 3000. Ja. Und wir als Marketingleute, als Speaker, als Trainer, als Coaches wollen gehört werden. Wie schaffen wir es jetzt, dass wir Interesse für den Inhalt unserer Botschaft erregen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt einerseits die Möglichkeit, mit bestimmten aufmerksamkeitsstarken Worten zu arbeiten. In der Laienpresse ist das dann typischerweise die Wahrheit über den Kölner Dom. Es gibt bei uns bestimmte Dinge, zum Beispiel die räumliche Nähe. Immer wenn was in unserer Umgebung vorgeht, was nahe ist, dann interessiert uns das. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich komme aus dem Kölner Hauptbahnhof, sehe den Kölner Express in einer Zeitschriftenbox und da steht drauf, jeder 5. Kölner leidet an Impotenz. Wahrscheinlich gesponsert von den Arzneimittelfirmen wie Bayer Leverkusen. Komme ich nach Düsseldorf, komme dort aus dem Düsseldorfer Hauptbahnhof, Da steht der Düsseldorfer Express und da steht drauf, jeder fünfte Düsseldorfer leidet an Impotenz. Ich weiß nicht, ob ihr die Feindschaft oder die Freundschaft zwischen Düsseldorfern und Kölnern kennt. Den Düsseldorfern ist herzlich egal, woran die Kölner leiden. Und den Kölnern ist egal, woran die Düsseldorfer leiden. Mit anderen Worten, wenn man etwas Lokales hat, einen lokalen Flair, erregt das die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Eine andere Sache ist die zeitliche Nähe. Also immer wenn etwas aktuell ist, wenn etwas neu ist, dann erregt das unsere Aufmerksamkeit. Also immer wenn wir sagen können, bei der gerade stattfindenden Veranstaltung der, völlig egal was, GSA oder Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie wurde das und das berichtet, das interessiert uns. Viel, viel mehr als das, was letztes Jahr war. Zum Beispiel so, wenn ein Restaurant schreibt, Menü heute, kommen mehr Leute, als wenn die schreiben, Menü. Und eine weitere Sache ist, wie man Aufmerksamkeit erregen kann, ist, wenn man bestimmte bildliche Elemente benutzt. Und die bildlichen Elemente sind zum Beispiel immer Augen, Gesichter, Bilder von Menschen. Im Gegensatz zu Text, der eher sehr, sehr langweilig wirkt. Eine andere Sache, um Aufmerksamkeit zu erregen, sie ist eine rhetorische Option wie Frage und Antwort. Wenn ich frage, wäre es nicht schön, wenn, dann wird mein Gegenüber wissen wollen, ja was denn? Und dann kann ich die Antwort geben, die mir in den Kram passt. Mit anderen Worten, mit der rhetorischen Option der Frage erwecke ich Neugierde, um dann hinterher die Antwort zu geben. Andere rhetorische Option ist Problem und Lösung. Das heißt also, viele Menschen wünschen sich irgendwas und wir können jetzt dieses Problem, diese Herausforderung besser meistern. Eine andere rhetorische Option ist Vergangenheit versus Gegenwart. Also in der Vergangenheit wünschten sich die Menschen irgendwas, jetzt können wir Folgendes bieten. Gut, nächster Punkt der Positionierung der prägnanten Botschaft ist der Nutzen. Das neudeutsche Wort Benefit. Wir müssen eine Lösung aufzeigen, egal ob wir Trainer sind oder Coach oder Speaker. Lösung adressiert natürlich immer das Problem, was wir vorher erkannt haben. Das heißt, wir müssen genau wissen, was will die Zielgruppe eigentlich. Nur dann können wir eine gute Lösung aufzeigen. Nächster Punkt der Positionierung ist die Einzigartigkeit. Wir wollen die Überlegenheit unseres Produktes oder unserer Dienstleistung sichtbar machen. Marketingleute sagen dazu auch Unique Selling Point oder Unique Selling Proposition oder Alleinstellungsmerkmal oder unverwechselbares Verkaufsversprechen. Da es erfordert oftmals eine gewisse intellektuelle Feuerkraft, um aus dem Wust von Daten rauszukriegen, worin liegt eigentlich die eigene Überlegenheit. Zum Beispiel die Burger King-Leute haben die Außenwerbung, nur ein gegrillter Burger ist ein guter Burger. Nach dem Motto, wir bei Burger King, wir sind die Einzigen, die die Burger grillen werden. McDonald's, die irgendwie nur brutzelt. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel die Krombacher Strategie. Ihr kennt wahrscheinlich Krombacher Pilz. Aus reinem Felsquellwasser gebraut. Woraus sind die anderen gebraut? Natürlich aus was Ähnlichem. Ne? Aber das wird nicht gesagt und die haben eben diesen Claim aus Felsquellwasser gebraut. Gut, nächste Sache. Der Positionierung ist ein Beleg. Wir müssen belegen, untermauern, beweisen können, dass das stimmt, was wir gerade gesagt haben. Was eignet sich dazu? Gutachten, Zertifikate, Marktzahlen. Also wenn wir was über uns sagen, sind wir sowieso nicht glaubwürdig. Aber wenn wir sagen, ich wurde von dem und dem als Trainer des Jahres gewählt oder wir haben ein Bestsellerbuch oder wir haben den Verkaufsraum auf Amazon oder der TÜV sagt das und das oder der Meinungsbildner sagt das und das, dann haben wir einen externen Beleg und so können wir dann eher belegen, dokumentieren, validieren, was wir sagen. Fünfter Punkt der Botschaft ist die Aktion. Wir wollen unsere Zielgruppe zu einer konkreten Handlung motivieren. Wir wollen einen Handlungsimpuls auslösen. Und das ist der Anker für die Botschaft. Ich frage also meine Klienten, was wollt ihr, dass die Zielgruppe hinterher macht? Sollen die euch anrufen? Sollen die euch eine E-Mail schreiben? Sollen die auf die Webseite klicken? Sollen die auf einen Schnupper-Workshop kommen oder was? Und das muss ganz klar ersichtlich sein. Ich habe also viele Unterlagen von Klienten, da ist das völlig unklar. Das heißt, der Klient sagt dann hinterher, ja, das ist ja alles schön und gut und jetzt gehe ich einen Kaffee trinken, weil nicht klar wurde, was er eigentlich machen soll. Sind soweit Anmerkungen oder Kommentare von Ihrer oder von eurer Seite?
Nein.
Ja. Also wir haben jetzt anpacken, wir haben A, Analyse, N, nicht erfüllter Bedarf, P, Positionierung, die sich in einer prägnanten Botschaft entwickelt. Wenn wir diese Inhalte erarbeitet haben, dann kommen wir zum Ausdruck. Das heißt, wir sprechen kreativ die Sinne unserer Zielgruppe an, indem wir eine bestimmte Reihe von Elementen nutzen. Wir haben ein Spektrum und je mehr Anteile dieses Spektrums wir nutzen, umso besser prägen wir die Marke. Die Marke ruhig oder meiner Dienstleistung oder meines Produktes. Erster Punkt ist immer das Warenzeichen. Wir wollen unseren Namen, unseren Brandname, unseren Warenzeichen raustragen. Je häufiger wir den erwähnen, umso eher bleiben wir haften. Sinnvoll ist ein treffendes und positives Vokabular. Viele Marketingleute sagen Markenvokabular oder Branding Vocabulary. Das heißt, es ist ein Vokabular, welches dem Sprachschatz der Zielgruppe entspricht und einen Nutzen verspricht. Nächster Punkt ist, wir wollen das in einer klaren Kernaussage bringen. Das heißt, die Kunst besteht darin, das Wesentliche in einem Satz zu sagen. Das heißt, alles zu destillieren in einen Claim, in eine Tagline, in eine Core Message, in eine Kernaussage, die wir rüberbringen können, wenn wir gefragt werden, was machst du, was ist der Nutzen? Danach ist die Möglichkeit, gewinnenden Text in Stichpunkten unterzubringen, die sogenannten Bullet Points. Man hat aus Untersuchungen gelernt, die optimale Zahl von Bullet Points ist nicht 2, 4 oder 5, ist 3. Das Kunststück ist darin, die ganzen Inhalte in 3 kurzen Bullet Points rüberzubringen. Eine weitere Möglichkeit ist eine relevante Ziffer. Das heißt, wenn Sie es schaffen oder wenn wir es schaffen, den Nutzen zu quantifizieren, sind wir glaubwürdiger. Wenn wir also sagen, wir reduzieren Zeit um 75%, ist es besser, als wenn wir sagen, wir reduzieren Zeit. Diese Zahl, die bleibt haften. Dann gibt es bestimmte einprägsame Merkmale, die wir erwägen können, wie zum Beispiel Apple hat das I, das I, oder McDonald's hat das Mac, oder die Nescafé-Leute haben Ness, Nespresso, Nescafé, Nesquik und so weiter. Wenn wir es schaffen, auch so eine Silbe für uns zu reservieren, ist das toll. Nächster Punkt beim Ausdruck ist die passende Typografie. Und wir alle haben wahrscheinlich viele PowerPoint-Charts schon gesehen. Meist ist die Schriftgröße zu klein. Und vielleicht kennen einige von euch Guy Kawasaki, die 10-20-30-Regel. Er sagt 10 Minuten 20 Charts und 30 Punkt Schrift. In anderen Worten, eine große Schrift zwingt den PowerPoint Hersteller, nur das Wichtigste auf seinen Chart zu bringen. Dann wirkungsvolles Layout. Es ist gut, eine erprobte Seitenarchitektur zu wählen. Da gibt es bestimmte Regeln, wie zum Beispiel optisch starke Elemente immer links, Text immer rechts, damit der Text die Chance hat, gelesen zu werden. Denn die Leserichtung ist von links nach rechts zum Beispiel. Die Farbwahl muss klar sein. Jeder von uns hat 1 oder 2 Brand Colors, Markenfarben, bei mir sind zum Beispiel Rot und Grau und die sollten sich in allen widerspiegeln. Also in allen Charts, Broschüren, Diagrammen, Bildern und so weiter. Wir sollten einleuchtende Schaubilder haben, also zum Beispiel irgendwelche Diagramme, die wiederum versinnbildlichen, wie ein Nutzen aussehen könnte. Zum Beispiel ein Säulendiagramm, da steht dann 30 oder 40% mehr Umsatz oder mehr Marktanteil oder Zeitersparnis. Vorletztes Punkt beim Ausdruck, professionelle Bilder. Und das beste Bild ist immer man selber, denn man ist ja die Marke in unserem Sinn. Und es ist weniger gut, Bilder aus Photoshops zu sehen. Ich habe also viele Trainerkollegen, die haben dann irgendwelche Bilder aus den Fotodateien und man erkennt sofort, Das ist aus einer gekauften Fotodatei. Sie sollten das Geld ausgeben, professionellen Fotografen anzuheuern und den bitten, ein gutes Foto von uns zu machen. Dann, letzter Punkt, direkt Erlebbares in Form von Geste oder Klang. Wir alle kennen den Windows XP-Klang oder andere Sachen, zum Beispiel von Audi oder von manchen Autoherstellern, die einen gewissen Klang haben. Manche anderen Trainer und Coaches, die haben so bestimmte ganz kurze 2 oder 3 Minuten akustische Signets, die beim Anfang und Ende von Videos, die sie auf ihrer Webseite haben. Auch die GSA hat, Gabi, ich glaube, du hast dann auch solche bestimmte Musikstücke, die am Anfang und am Ende da sind. Mit anderen Worten, jetzt haben wir die ganze Palette des Ausdrucks besprochen, mit denen wir die Sinne unserer Zielgruppe ansprechen können, um eine Marke zu prägen und zu stärken. Ich muss manchmal selber meine eigene Checkliste nehmen, um zu gucken, ob ich alles abgearbeitet habe, wenn ich zum Beispiel meine Marketingaktivitäten überdenke oder Unterlagen für Klienten erstelle. So, das ist eine kurze Zusammenfassung von Marketing-Kommunikationskonzept. Ergänzungen, Fragen, Kommentare von eurer Seite.
Diese Checkliste beinhaltet ja wirklich alle wichtigen Punkte. Mhm. Die Frage ist jetzt, es ist theoretisch, also wann bin ich auf dem richtigen Weg, wann habe ich die richtigen Sachen, wie kann ich das für mich in die Praxis umsetzen?
Immer ausprobieren, also mit anderen Worten, man weiß nur, wenn man auf dem richtigen Weg ist, wenn man manche Leute fragt. Also wichtig ist, man muss permanent in kleinen Schritten iterativ vorgehen, verschiedene Leute fragen, besonders aus dem Kundenkreis, wie kommt das rüber, ist das sinnvoll, kann ich das verbessern? Was man nicht machen kann im stillen Kämmerlein, alleine die perfekte Strategie ausarbeiten. Ich habe jetzt eine Checkliste, wo bestimmte Hinweise oder Fragen gestellt werden. Francis Bacon, ein britischer Schriftsteller und Philosoph, hat mal gesagt, eine gute Frage ist die halbe Weisheit. Ja. In anderen Worten, die Fragen sind immer gleich, aber die Antworten, die muss jeder selber finden. Aber das ist eine Checkliste, die einem hilft, logisch vorzugehen. Da hat es keinen Zweck, sich Gedanken zu machen über eine Kernaussage, über Vokabular, wenn ich nicht genau weiß, was ist eigentlich das Problem meiner Zielgruppe, was wollen die? Und ich lag zum Beispiel in meiner Frühphase, lag ich oft falsch. Ich dachte dann, das Problem der Leute ist eigentlich das. Ich kann als Beispiel, kann ich zitieren, ich kam mal zum Vertriebsleiter und sagte, ich kann Ihnen helfen, den Umsatz zu steigern. Dann dachte ich, das wüsste doch ein Vertriebsleiter haben wollen. Er sagte, Oma, ich habe ganz andere Sorgen. Das Unternehmen wird restrukturiert und ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch einen Job habe. Nur als Beispiel, ich hatte hier meine Hausaufgaben nicht gemacht, habe etwas gedacht, was das Problem meiner Zielgruppe war und lag völlig daneben. Ich frage also immer, was möchten Sie eigentlich verbessern? Und da erlebt man immer wieder Überraschungen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Also wie ihr fragt, was die Leute tatsächlich beschäftigt. Eine Frage, die in manchen Büchern ist, was hält Sie nachts wach? Das ist keine gute Frage, die man stellen soll.
Gut. Also das heißt, eine Analyse durchzuführen und nicht mit vorgefertigten Paketen zu kommen.
Mhm. Ja, genau. Also das, was du gerade am Anfang gesagt hast, Erwartungen abfragen. Wobei diese sogenannte Fragebögen auch wenig hilfreich sind. Man muss mit den Leuten selber persönlich sprechen, um wirklich rauszukriegen, woran leiden die, aber was wollen die wirklich verbessert haben, ne? Vielfach wollen ja einfach ihre Marktposition im Unternehmen stärken. Das ist denen zum Beispiel viel wichtiger als die Umsätze einer Firma. Da muss man drauf eingehen, ne? Andere Anmerkungen, Kommentare?
Darf ich nochmal nachfragen? Ja, gerne. Bei dem wirkungsvollen Layout, da habe ich das richtig verstanden. Text links, Bild rechts. War das richtig oder andersrum?
Ja, andersrum.
Anders.
Also in den westlichen Ländern wird von links nach rechts gelesen. Das heißt, wenn ein Bild rechts ist, Dann gucke ich mir das Bild an und dann ist die Webseite oder die Broschürenseite zu Ende und dann blätter ich um.
Mhm.
Das heißt,
okay.
Das Bild muss immer links oder oben sein und der Text muss immer rechts oder rechts unten sein. Dann hat er die Chance, gelesen zu werden.
Okay.
Ist auf vielen Webseiten leider falsch, aber zum Beispiel die Profis auf web.de, die machen das richtig. Ne? Das Bild ist immer links oben und der Text immer rechts und unterhalb des Bildes.
Mhm. Okay.
Also Layout ist die Architektur einer Seite, das Tableau oder die Kombination von Bild und Text. Und da gibt es bestimmte Sachen, da weiß man, das funktioniert. Oder die Außenwerbung, wenn du die anguckst, dann ist immer links das Text und rechts unten ist das Mercedes-Logo oder Lufthansa-Logo oder das www-Punkt oder was immer dann ist. Das ist immer dann rechts bzw. rechts unten, weil wir in dieser Weise die Dinge betrachten.
Ja, okay.
Mhm. Weitere Anmerkungen, Kommentare, Fragen. Ladet euch das doch runter auf der Webseite, druckt das aus und ich sage dann meinen Klienten, geben Sie das Ihrer Webagentur, die wird mich dafür hassen. Und die Webagentur, die oft kreativ ist, die kapriziert sich auf 3 oder 4 von den Punkten, ohne das ganze Spektrum abzudecken. Und natürlich, je vollständiger das Spektrum ist, umso überzeugender sind wir. Oder weint aber jemand im Hintergrund?
Entschuldigung, ich muss
kein Problem.
Kurz flüchten, mein Kleiner hat mich doch gefunden.
Also.
Er wusste doch, wo ich bin.
Wertvolle Warnzeichen, wie macht man sich so? Also, was ist denn damit gemeint mit so einem Markennamen verwenden? Ist klar, Warnzeichen ist ja nicht für jeden so einfach. Wir sind Trainer, wir sind Coaches, so sein Warnzeichen.
Also, was ich hier meine ist, man muss natürlich ein Logo haben, in das man Geld investiert hat. Man muss einen Markennamen haben, wobei ich von solchen Fantasienamen immer abrate. Wir werden niemals die Bekanntheit von Lego oder Pfizer oder Nescafé haben, deswegen ist unser Name immer das Wertvollste.
Mhm.
Und die Leute entwickeln dann die persönliche Beziehung zu der Person. Es gibt ganze Bücher darüber, das heißt dann die Ich-AG oder Personal Branding oder Tom Peters hat da auch was zu geschrieben, ne? 50 Points for Personal Branding. In anderen Worten, sich selber als Marke verstehen, heißt auf diese Weise ein vitales Symbol zu entwickeln, wo die Leute automatisch, wenn sie das sehen, alles damit verbinden. Das ist also sowas wie Schwerkraft oder eine Sogwirkung. Selbst wenn wir nicht da sind, vermittelt dir das Warenzeichen Vertrauen. Wenn die Leute das sehen, dann verbinden die automatisch unseren Nutzen und unsere Alleinstellungsmerkmal damit. Wir werden es nie so schaffen, eine starke Marke zu werden, wie zum Beispiel manche Konsumgüter. Nur wenn wir überhaupt keine Markenstrategie haben, dann sind wir ja austauschbar. Ne? Sind wir einer von tausenden Trainern oder Coaches. Ich weiß nicht, beantwortet das deine Frage, Gabi, oder?
Ja. Relevante Ziffer, wichtigste Zahl identifizieren. Wie verstehst du das in einem praktischen Beispiel?
Praktisches Beispiel ist, hast du irgendwo eine Zahl, die du mitnehmen kannst, wo du sagen kannst, ich hatte jetzt mit dem Klienten dieses und dieses Projekt gemacht und wir konnten den Umsatz um 20% steigern.
Mhm.
Das ist die 20%, die hängen bleiben. Das heißt, das ist eine Zahl, die irgendwie belegbar sein muss. Ein Ergebnis, was quantifiziert ist, ist immer besser als ein Ergebnis, welches einfach nur mit Worten da ist. Und das muss natürlich eine Zahl sein, die auch validierbar, die belegbar ist. Also man kann nicht sagen, ich erhöhe den Umsatz um 200%, wenn man das nie bewiesen hat.
Mhm.
Ich habe noch eine Frage, mit der ich mich schon sehr lange beschäftige und keine saubere Antwort finde. Und zwar, das ist die Zielgruppe.
Mhm.
Und zwar, viele von uns sind positioniert in einem bestimmten Themenfeld.
Ja.
Für mich ist immer so das schönste Beispiel Helmut Mutters mit Seniorenmarketing.
Mhm.
Das ist halt etwas, was sehr klar positioniert ist.
Ja.
Und dann sind mir aber wiederum, ich sag mal jetzt als Speaker, mich interessiert hauptsächlich nur Speaker, nicht Trainer und Coach.
Mhm.
und nicht irgendwie Consultant dann im Themenfeld, sind unsere Zielgruppe ja in der Regel nicht die seltensten Fälle die Veranstalter direkt, sondern oft Agenturen und Eventveranstalter. Und das sind im Prinzip jeder. Und wie kriege ich das zusammen? Auf der einen Seite, ich sag mal, so breit zu sein, dass ich für viele Agenturen und Eventveranstalter interessant bin.
Mhm.
Und auf der anderen Seite ganz spitz zu sein, dass ich ein Experte in einem Thema bin.
Also, ich habe ja meine eigene Meinung zu Agenturen und Veranstaltern. Wenn du
die würde mich interessieren.
Ja, wenn du gefragt bist, dann kümmern die sich um die und machen dich. Wenn dich aber draußen niemand hören will, dann werden auch keine Agenturen dich buchen. Das heißt also eigentlich, wenn du bekannt und berühmt bist, dann reißt man sich um dich. Und wenn du unbekannt bist und keiner da draußen nicht will, dann tut man nichts für dich. Das heißt, für dich ist der Wichtige der Endkunde, der draußen. Wenn die Bude stürmen von der Agentur, dann wird die Agentur sagen, boah, der ist gut, den müssen wir unbedingt unter Vertrag halten. Also mit anderen Worten, das sind nur Mittler. Und die ganzen Agenturen und Veranstalter haben einen enormen Konkurrenzdruck und werden zunehmend überflüssiger, weil viele Leute einfach im Internet suchen. Die gehen ins Google, geben die Namen ein und ich sehe das bei mir selber. Früher, also vor 10 Jahren, konnte ich mich gar nicht selbst vermarkten. Jetzt zunehmend den Leute, da frage ich, wie sind sie auf mich gekommen und sagen, wir haben im Internet geguckt oder wir haben die Empfehlung von dem bekommen, dass sie in dem Gebiet Experte sind. Und deswegen rufe ich sie jetzt an. Und diese Arbeit wird niemals eine Agentur für dich tun.
Das sehe ich genauso, aber leider nur zum Teil. Mhm. Und ich habe zum Beispiel mir die Arbeit gemacht, sehr genau nachzufragen, wo kommen meine Aufträge, auch meine Anfragen
her. Mhm.
Und es ist in der Tat so, dass ein paar einfach über das Themenfeld suchen.
Mhm.
Und ich bin sehr stolz, dass ich das erste Mal direkt aus den USA gebucht worden bin.
Oh,
und diese themenspezifischen Sachen werde ich direkt angesprochen, also über die Webseite.
Ja.
Oder über Empfehlungen, was weiterhin ein ganz, ganz starkes Thema bei uns einfach ist. Aber das ist ungefähr die Hälfte des Geschäftes. Und die andere Hälfte läuft über Veranstaltungen. Und dann ist halt einfach Veranstaltung XY, machen sie jedes Jahr.
Mhm.
Und letztes Jahr hatten sie einen, der redet über X und vorletztes Jahr einen über Y und jetzt wollen sie halt wieder was anderes.
Mhm.
Und das läuft sehr stark über Agenturen. Das heißt, wenn ich dort den Kontakt zu denjenigen hätte und würde jetzt zum Beispiel sagen, ich rede über ein völlig anderes Thema und es passt zu denen, würden sie ja sagen.
Mhm.
Und dieses Geschäft, beides zu bekommen, auf der einen Seite sehr spitz in seinem Thema zu sein, dass man gefunden wird, und auf der anderen Seite so breit zu sein, dass Agenturen...
Mhm.
Also ich finde, ich will jetzt keinen Kollegen zu nahe treten, aber auch bei der GSA sind da manche Themen drin, die ich einfach völlig witzlos finde, ich selbst. Aber das sind halt Themen, die passen halt zu vielen Veranstaltungen, weil sie halt nett sind und überall reinpassen.
Mhm. Da muss ich sagen, da gibt es sicher kompetentere Ansprechpartner als mich, weil ich ja sehr ein spezielles Thema habe. Ich bin ja Spezialist für Arzneimittel- und Medizinprodukte-Marketing. Und das Schöne ist, da ist die Konkurrenz sehr überschaubar.
Ja.
Da sind nur ganz wenige. Wenn du dich in den Bereich des allgemeinen Training, Leadership, Zeitmanagement einreißt, bist du einer von Tausenden.
Ja, ja, genau das ist der Punkt.
Und das ist sehr schwierig, wenn du natürlich so der Zeitpapst wie Lothar Seiwert bist und da x Bücher geschrieben hast, dann hast du natürlich einen Vorteil. Aber wenn du da keine Bücher hast und kein Profil und keine Bekanntheit, dann stelle ich mir das eher schwierig vor. Also alle Leute, die ich getroffen habe, die haben gesagt, man muss vom Spitzen in das Breite gehen. Wenn du irgendwo mal so bekannt bist auf einem Gebiet, dann kannst du das ausweiten. Aber wenn du von vornherein mit dem Bauchladen anfängst, das ist sehr herausfordernd.
Ja, also mir ging es nicht um den Bauchladen, sondern auf der einen Seite dieses sehr spitze zu sein.
Mhm.
Aber dann kann ich als Speaker allein nicht davon leben, sondern muss auf jeden Fall noch im Training oder im Consulting dabei haben.
Mhm.
Und dann ist im Prinzip das Speaking-Business ein Add-on.
Mhm.
Oder ich würde sagen, ich will wirklich vom Speaking leben und vielleicht ist dann Training und Consulting das Add-on.
Mhm. Was meinen denn die anderen, die heute dabei sind?
Vielleicht ein Hinweis an den Kollegen Helmut Mutters. Ich habe für meine Vermarktung, nachdem ich auch einige Agenturen hinter mich gebracht habe, die wenig hilfreich waren, ich habe mittlerweile einen pensionierten, ich nenne mal Sales Manager, der von mir 30 Adressen pro Monat kriegt und diese Adressen qualifiziert und mich als Speaker verkauft und nur im Erfolgsfalle bezahlt wird.
Aha.
Also das ist eine Sache, die seit 12 Monaten läuft, mit, ich sag mal, noch nicht überwältigendem Erfolg, aber es gibt Aufträge und er kriegt nur dann Geld, wenn er mir einen Auftrag besorgt. Und so habe ich auf diese Art und Weise, habe ich mittlerweile, ich glaube, 360 hochqualifizierte Adressen, also Ansprechpartner in Firmen, Verbänden, Banken, Versicherungen, weiß der Teufel was alles, die ich immer wieder mit irgendwelchen Informationen versorgen kann. Also ich halte es für effektiver als beispielsweise eine Agentur, die es ja auch gibt, wo ich viel Geld bezahlen muss.
Mhm. Leuchtet mir ein, finde ich prima Idee.
Ja, und da gibt's mit Sicherheit viele Leute, die ihr Leben lang verkauft haben, die jetzt im Ruhestand sind, nicht wissen, was sie zu Hause tun sollen und eine solche Aufgabe für uns als Speaker oder Trainer oder wie auch immer übernehmen würden.
Wenn das für die Zielgruppe gut ist, also zum Beispiel in meiner Zielgruppe würde das nicht funktionieren, ne?
Ja, okay.
Aber das hängt eben von der Zielgruppe ab.
Genau.
Moment, wer hatte nochmal ganz am Anfang, wer hatte die Frage nochmal gestellt? Das war?
Der Axel.
Bitte?
Der Axel. Liebe Traum.
Axel. Hast du ein Buch geschrieben, Axel?
Ja, aber das sind gerade aktuell wieder etwas, was sehr akademische Themen sind und nicht diese breiten Geschichten erfährt. Und da habe ich auch schlichtweg keine Lust. Also meine Zielgruppe ist nicht die Salesforces in der Masse, sondern eher Top-Management. Und das läuft sehr, sehr gut.
Okay, wenn das
so gut läuft. Also zum Beispiel gerade mit Professor Dr. Gassmann, so der Innovationspapst, das interessiert aber nur sehr, sehr wenige. Und ich habe einen sehr guten Freund, der gerade wieder ein sehr populäres Buch geschrieben hat. Das ist nicht mein Ding, da würde ich mich verbiegen und deswegen mache ich das auch nicht.
Ja, also ich kann nur von mir aus sagen, ich meine, Gabi, du hast ja auch Bücher geschrieben. Ein Buch ist ein hervorragendes Marketinginstrument, ne?
Ja, das ist richtig. Bücher ist übertrieben. Ich habe bei 3 Büchern mitgeschrieben. Ach, bei 4 Büchern. Ich habe beim Kochbuch mitgeschrieben.
Ah.
Und jetzt natürlich jetzt das wirklich erste Buch komplett alleine herausgebracht. Im Grunde genommen ist es ein sehr schönes Marketingprodukt. Das ist vollkommen richtig. Mein Buch ist ja gerade im Oktober herausgekommen. Das heißt, wenn wir jetzt Anfragen haben oder aktiven Vertrieb machen, ich habe ja Mitarbeiter, die das bei mir herin im Unternehmen für mich tun, dann schicken wir jetzt das Buch mit. Was dabei rauskommt, kann ich noch nicht sagen. Also wir schicken natürlich auch nicht bei jeder Anfrage das Buch mit, das wäre schade drum, dazu ist es auch zu teuer. Aber bei sehr konkreten Sachen. Und ich bin jetzt mal neugierig, wie das so ankommt. Gleichzeitig erstellen wir gerade so ein Buchpräsentationspaket, wo also ein Buch drinnen ist, eine DVD drin ist, also ein Buchinar zum Buch, wo viele Fragen dabei sind. Das erste ist das Buchinar auf der CD, dann kommt das Buch, dann kommt ein Foto von mir und dann kommt eine Taste, auf der steht endlich Montag. Und der Sinn von der Übung ist zu sagen, wenn Sie sich das Buch, also die CD gehört haben, das Buch angeschaut haben, mit mir ein Training gemacht haben, dann werden Ihre Vertriebsmitarbeiter sagen, endlich Montag, ich darf wieder mich um meine Kunden kümmern. Das ist so ein bisschen die Idee von diesem Paket. Aber ich kann noch nicht sagen, was dabei rausgekommen ist. Wir sind gerade dabei, das alles zusammenzustellen.
Hier ist Milan Gupta. Ich bin auch in der PEC Bücher schreiben. Ich selber arbeite gerade an einem Buch zu meinem Thema Projektkommunikation. Insofern kann ich nun überhaupt noch nichts zu der Wirkung sagen. Ich habe aber sehr viel Feedback von erfahrenen Kollegen dort in der PEC bekommen, unter anderem von dem Leiter der PEC, Wolfgang Böhnisch, der immer wieder gesagt hat, wie sein Buch zum Thema Verhandeln ihm sehr geholfen hat bei der Akquise. Also nicht nur, dass er mehr Kunden dadurch akquiriert hat, also auch Kunden, an die er vorher gar nicht rangekommen wäre, sondern es ist ihm wohl auch gelungen, so wie ich ihn verstanden habe, sein Honorar zu steigern dadurch, also seinen Marktwert. Also ich denke, ein Buch ist für die Vermarktungsstrategie, wenn man sich eben spitz als Experte auf seinem Gebiet positionieren will, auf jeden Fall sehr nützlich.
Kann ich nur bestätigen. Also wenn mich Leute fragen, warum soll ich gerade Sie nehmen, dann sage ich, ich habe das Buch Erfolgreich im Pharma-Marketing geschrieben. Und da gibt es also ganz wenige Bücher dazu. Und dann braucht man nicht darüber zu diskutieren, ob man darüber was Bescheid weiß. Man ist automatisch der Experte.
Okay. Also was zum Thema Buch nochmal hilft, vielleicht so einen Satz. Nachdem ich jetzt sehr viel unterwegs war, komme ich jetzt gerade langsam dazu, auch ein bisschen Marketing fürs nächste Jahr mit dem Buch zu machen. Und was ganz interessant ist, Zeitungen, also Fachzeitungen, die in irgendeiner Form das Thema Sales haben, also Vertrieb haben, sind jetzt sehr bereit, Fachartikel von mir zu nehmen. Also wir telefonieren die gerade alle so durch, bieten das an, und sobald ich erwähne, dass das Buch aus dem Gabler Verlag ja vorliegt, und ich zu dem und dem Thema einen Fachartikel schreiben können, sagen die alle, ja, schicken Sie mal rein und dann werden wir nächstes Jahr zusammenkommen. Das war vorher schwieriger, sage ich jetzt mal. Nicht unmöglich, aber zwischen schwierig und sehr schwierig kann man vorher schon sagen. Jetzt geht es viel leichter, ein ganz anderes Form von Telefonieren.
Weitere Anmerkungen, Kommentare.
Und Fachartikel sind halt auch nochmal eine schöne Möglichkeit, um Marketing zu machen, ne?
Ja.
Ein Punkt hatte mich noch auf der Liste interessiert, den muss ich nochmal ganz kurz. Achso, lesefreundliches Schriftbild. Du hast vorhin schon mal gesagt, natürlich klar in der Präsentation, große Punkte und so weiter. Hier bei uns haben wir oft die Diskussion, was ist denn eine schöne Schrift, also auch in den Unterlagen, was sind Schriften, die man verwenden soll und welche Schriften nicht. Dass man Times Romans nicht verwendet, das weiß ich. Aber mich würde wirklich mal interessieren, was sind so die Meinungen, was ist ein schönes Schriftbild?
Also ich kann dir sagen, über schön und nicht schön, da gibt es, aber ich kann dir sagen, was besser verkauft und was weniger gut verkauft.
Gut.
Alles, was,
schöner ausgedrückt.
Alles, was bizarr, seltsam, ungewöhnlich gibt, und da gibt es tausende von Schriften, ist schlecht. Schriften, die leicht gut lesbar sind, ist vorteilhaft. Und da hat sich ein Mentalitätswandel vollzogen. Bis vor etwa 10 Jahren sagte man, Times New Roman im Printbereich, das ist it. Das durch die Händchen und Füßchen, also durch die Serifen, konnte Times New Roman immer schneller gelesen werden als die serifenlosen Schriften, wie zum Beispiel Arial. Ja. Inzwischen sagt man, die Leute haben sich so daran gewöhnt, dass die auch serifenlose Schriften sehr schnell lesen können. Die Aussage, im Online-Bereich, also auf dem Screen, sollte man niemals serifenhaltige Schriften nehmen. Warum? Weil die kleinen Händchen und Füßchen flimmern und das sehr stark das Auge belastet. Sondern da sollte man immer zum Beispiel Microsoft Sans Serif oder Dahoma oder Arial nehmen, wenn man im Online-Bereich ist. Also mit anderen Worten, es gibt also 4, 5 gängige Schrifttypen und da sollte man aus meiner Sicht einen davon nehmen. Denn sie verkaufen ja keine Schrifttype, sie verkaufen ja immer ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und das Kleid der Sprache sollte nur als Mittler sein, um die Botschaft rüberzubringen. Die Leute sollen nicht sagen, boah, das ist aber ein kreatives Schriftbild, das ist ja wirklich sehr innovativ, sie sollen hinterher sagen, okay, das Buch kaufe ich oder den Speaker engagiere ich.
Also ich verwende gerne Arial, das ist richtig, mich würde mal die Meinung von den anderen interessieren. Ja. Schriften habt ihr denn so? Was verwendet ihr denn so an Schriften?
Arial verwende ich.
Also ich verwende auch immer Arial.
Ja, ist bei mir auch so. Also auch Arial oder Verwandte. Also ich habe auch eine Vorliebe für Serifenlose. Ich teste das auch an mir selber und habe wirklich auch das Gefühl, dass ich bei kürzeren Texten, und so sollten die ja in Marketingmaterial und auf dem Web sein, dass es da wirklich wesentlich besser rüberkommt. Bei längeren Texten, bei Büchern, da sollte man sicherlich auch Serifenschriften weiterhin verwenden. Das ist auch, denke ich, in Ordnung. Aber bei sowohl Marketingbroschüren als auch auf dem Web, denke ich, ist auf jeden Fall eine serifenlose Schrift besser.
Tito.
Unsere Trainerkollegen sagen ja immer, Times Romans ist deswegen so ein Tabuschrift, weil es ausdrückt, dass man nicht weiß, wie man in seinem PC die Schrift umstellen kann, weil die ja schon voreingestellt ist.
Wenn ich aber was sagen darf zur Farbe. Okay. Also kreative Leute, ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, seit besonders Webdesigner gibt es den Trend zu zu den grauen Schriften. Die sagen, das ist für das Auge angenehmer. Das heißt, da machen die graue Schrifttypen auch manchmal hellgrauen Hintergründen. Keine gute Idee, weil schlecht lesbar. Mhm. Beste ist hoher Kontrast. Also wie zum Beispiel, ich habe hier die von Milan Gupta, das ist Arial, schwarz auf weiß, hervorragend lesbar. Und dann gibt es andere Sachen, die haben also wie geringer Kontrast und kleine Fondgröße. Das ist keine gute Idee, weil sie die Botschaft dann nicht gut rüberbringen. Ne?
Mhm. Also ich denke, Sie hatten das ja auch vorhin gesagt, das ist, glaube ich, das A und O. Lesbarkeit ist das entscheidende Ziel. Es geht nicht darum, den Leuten zu zeigen, dass man unglaublich kreativ ist beim Design von Texten. Mhm. Das ist nicht der Job. Die Ausnahme ist höchstens, wenn man Grafikdesigner ist und da muss man eben dann auch mal ein bisschen überraschen und was anderes zeigen. Aber für alle anderen gilt wirklich, Lesbarkeit hat Vorrang.
Bin ich 100% d'accord, wird aber nicht berücksichtigt. Guckt euch mal die Webseiten von ganz vielen Trainern, Unternehmen an. Das wird permanent verletzt, dieses Gebot.
Was mich bei der Webseite interessieren würde, ein Problem, was ich seit 14 Monaten mit mir rumschleppe, ist, dass meine Webdesignerin keinen guten Mobile-Auftritt hinbekommt. Und wenn wir das machen wollten, müssen wir einen enormen Programmieraufwand hinsetzen. Im Prinzip für alle verschiedenen Websysteme, also für alle Handysysteme. Und diesen Aufwand scheue ich momentan.
Was für ein System nehmen die denn?
Das Problem ist, dass verschiedene Handys verschiedene Software haben.
Nein, ich meine, deine Webagentur, was das für eine Software nimmt die denn?
Müsste ich nachschauen.
Also das müssten die hinkriegen. Ich meine, wenn du im Online-Bereich tätig bist, da kannst du im Internet bestimmte Artikel runterladen, wenn du nämlich die sogenannten mobilfähigen Endgeräte hast. Sprich also BlackBerry, Smartphones, iPhones, da gelten etwas andere Regeln. Ich gebe nur mal ein paar Hinweise. Zum Beispiel müssen die Navigationen noch einfacher sein. Die Navigationsknöpfe müssen größer sein.
Ja, genau.
Du solltest die aufwendigen Animationen nicht da haben, weil der Datentransfer nicht schnell genug ist, damit die dargebetet werden und so weiter und so weiter. Nur der Trend geht dahin. Also viele kann das nur empfehlen. Ich gucke auch meine Webseiten auf meinem Smartphone. Das muss nicht 100% sein, aber das sollte, die wichtigen Sachen sollten da auch darstellbar sein, ne? Im mobilfähigen Bereich.
Also ich denke, was bei dem Punkt den Aufwand verringern hilft, ist, wenn man einmal ein Content-Management-System verwendet, wo man die Inhalte eben nur einmal reinstellt und die Darstellungsweise dann auch verändern kann und dann eben auch darauf achtet, dass man eben nicht zu viel Gimmicks drin hat, mit irgendwelchen Flash-Animationen und so weiter. Bei dem iPhone ist ja bekannt, dass iPhone Flash komplett verweigert.
Genau.
Das ist also dann für viele Webseiten ist es der Todesstoß, obwohl man eigentlich in Safari alle möglichen Webseiten wunderschön darstellen kann, nur gerade eben nicht Flash-animierte.
Ja, genau, das ist
das kann man aber dann umgehen, wenn du neben deinem Flash, der dann nicht angezeigt wird, einfach Link zu YouTube hast. Du hast dein Video auch auf YouTube eingebaut und dann klicken die auf YouTube und da kann das dann dargestellt werden.
Ja, das ist, Problem ist, bei Video ist korrekt, nur bei irgendwelchen Gestaltungselementen auf der Website, wo irgendwas aufpoppt, da hilft das halt leider nicht.
Richtig.
Und da kann man die ganze Website teilweise nicht sehen. Ich habe solche Seiten gesehen. Ich check das auch immer bei mir in meinem Browser. Ich benutze Firefox meistens. Ich habe da ein kleines Tool, wo ich alle möglichen Skripte erstmal deaktiviere. Um mal zu sehen, kann man die Seite auch sehen, wenn man eben einfach nur den Plain Text haben will. Also so die Hälfte der Seiten fallen bei mir durch. Die kann man einfach nicht sehen.
Ja, also da bin ich kein Wegprogrammierer. Also da müsste die Agentur sich Gedanken machen, wie sie das kostengünstig anders in Content-Management-System. Also meine Agentur benutzt Joomla. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit.
Joomla ist eines der einfacheren und pflegeleichteren Systeme und hat auch den riesen Vorteil, dass wenn man mal gerade keine Lust hat, das der Webagentur zu geben, man kann es eben auch selber sehr bequem editieren. Also ich denke, das ist der Riesenvorteil von Content-Management-Systemen wie Joomla oder Typo3 ist jetzt schon etwas komplexer. Insofern ist Joomla eigentlich schon eine super Wahl. Ich habe ein etwas unbekannteres, mit dem ich auch recht zufrieden bin. Das heißt, Website Baker zeichnet sich eben auch durch extreme Einfachheit aus. Bietet dann natürlich auch nicht so viele Features wie Typo 3, aber die brauche ich eben auch nicht.
Eben. Wir müssen mal, bei uns, also einfach ist ganz wichtig. Wir können keine ganz aufwendigen Websites haben. Wir sind keine großen Firmen. Wir haben weder das Geld noch das Know-how. Also im Prinzip immer möglichst einfach. Okay. Weitere Fragen, Ergänzungen, Kommentare von euch?
Also ich habe schon noch eine Frage zu den anderen Buchstaben in Anpacken. Also ich bin vor allen Dingen neugierig auf die Erfolgskriterien.
Ja, also Anpacken, wir haben das im Prinzip beschafft, A wie Ausdruck. Das C steht für Check, das hat die Gabi angeschnitten. Check heißt einfach Entwurf testen, also ein Prototyp erstellen und dann ein Feedback anpassen. K von Anpacken steht für die Kanäle, die effektiven Kommunikationswege. Also sprich, machen wir es über Website, machen wir es über Werbung, machen wir es über Direktmarketing, machen wir es über persönliche Kontakte. E für Erfolgskriterien, das sind die relevanten Kenngrößen. Das heißt, man muss wissen, was die relevanten Kenngrößen sind, die den Erfolg symbolisieren. Das heißt, bei mir zum Beispiel ist es unsinnig, ganz viele Hits zu haben auf meiner Webseite von unqualifizierten Leuten. Das heißt, die füllen Formulare aus. Ich vergeude meine Zeit mit unqualifizierten Anfragen, die niemals bei mir buchen werden. Das heißt, die Website ist bewusst so gemacht, dass nur Leute, die meine Zielgruppe sehen, überhaupt da verbleiben. Und für mich ist zum Beispiel wichtig, wie viele Leute kontaktieren mich aufgrund meiner Webseite. Das wäre ein Erfolgsparameter. Eine andere ist natürlich, wie viele Aufträge habe ich im Jahr oder wie viel Umsatz mache ich im Jahr oder wie viele Neukunden gewinne ich im Jahr. Das sind typische Erfolgskriterien für mich.
Ich muss mich leider verabschieden.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und das nächste Mal gucke ich, dass ich wieder dabei bin. Vielen, vielen Dank.
Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, dann mache ich einfach mal unser offizielles Ende.
Ja.
Und bedanke mich bei Dr. Günter Umbach mit seinem Thema Marketing- und Kommunikationsstrategien, also einfach die schlaue Liste, die wir jetzt Schritt für Schritt zum Erfolg durchgegangen sind. Vielen herzlichen Dank. Ja.